Genau. Ja, vielleicht lassen wir da jetzt die Tür auf, Christian, dass wir einfach so ein bisschen auch mitkriegen, weil die Eingangstür ist ja offen, falls mal jemand reinkommen sollte und sich hierher in unser Gebäude verirrt, dass wir das einfach mitbekommen. Ja, Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du mich segnest zu dieser Predigt, Herr, dass du mein Herz füllst, dass ich das sage, was du gesagt haben willst, dass ich nicht hinzufüge, weglasse, sondern Herr, dass ich sage, was wichtig ist, Herr, dass es auch unser Herzen erreicht. Dein Wort sei wie ein Same in unseren Herzen, der aufgeht, der sich entwickelt und wächst zu einer guten Pflanzung und zu Frucht führt. Herr, das sei dein Wort in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe so auf dem Herzen, nee, erst möchte ich mal sagen, ich bin froh, dass der Roland wieder so weit gediehen ist. Und du sagtest mir, Joachim, Lilo sei eigentlich auch auf einem guten Weg, aber sie hat noch nicht heute die Kraft gefunden, hierher zu kommen. Sehe ich das richtig? Ja, aber sie ist auch auf einem guten Weg und ich bin dankbar dafür, dass so die Dinge in Gottes Hand sind und dass das auf einen guten Weg kommt, ne? Und so habe ich ein Wort mitgebracht. Ich möchte anknüpfen an die Predigt, die letztens der Karl-Heinz Theismann gehalten hat. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist jetzt einen Monat ungefähr her. Was für ein Datum haben wir heute? Heute ist ja so 4 Wochen mag es her sein. Da war der hier und hat über das Thema Bitterkeit gesprochen. Erinnert ihr euch? Das war so, er hat so beschrieben, was Bitterkeit ist, wo das herkommt, wie Gott das sieht und dann auch so angeführt, wie man dagegen vorgehen kann und was so. Und das hat mich die ganze Zeit noch so bewegt. Und ich möchte darüber nochmal sprechen, über dieses Thema. Mit so einem Schwerpunkt dann auch zur Vergebung kommend. Einfach noch mal kurz zu so sagen, was ist Bitterkeit? Wo kommt es her? Was macht das mit uns? Und ich habe das auf dem Herzen, weil wenn man die Bibelstelle, die der Karl-Heinz Theismann eingangs vorgelesen hatte, nämlich die aus dem Hebräer Kapitel 12, ab Vers 14 und 15, ich lese sie gleich noch mal vor, wenn man das liest, dann sieht man, dass Bitterkeit zerstörerisch ist. Das ist in geistlicher Hinsicht zerstörerisch. Für den einzelnen Menschen, aber auch für Gemeinschaft und insbesondere für Gemeinschaft der Gläubigen. Bitterkeit zerstört. Und es gibt einen Weg daraus. Und das ist in diesem Vers auch angesprochen, ich lese den jetzt mal kurz vor, achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, damit nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet und viele durch diese verunreinigt werden. Also ich gehe jetzt erst noch mal kurz, bevor ich auf den Ausweg eingehe und den kurz mal erkläre, gehe ich noch mal auf diese bittere Wurzel, was hier steht. Eine bittere Wurzel. In anderen Übersetzungen steht, das Böse um sich greift. In der Hoffnung für alle steht, glaube ich, das Böse. Das, wie bitte? Das ist Hebräer Kapitel 12, Verse 14 und 15. Eine bittere Wurzel oder in der Hoffnung für alle steht, meine ich, dass das Böse um sich greift. Bitterkeit, eine bittere Wurzel, hat was mit Bosheit zu tun, mit dem Bösen. Plötzlich dringt das Böse ein in dein Leben und du handelst danach. Du lässt dich davon leiten. Du lässt dich davon bewegen. Das beeinflusst deine Entscheidungen, dein Denken, dein Wollen, alles das. Und es greift um sich. Es durchseucht dich. Und es bleibt nicht nur bei dir, du gibst es weiter, dass es Unfrieden anrichtet. Genau das, was Gott nicht will. Gott will Frieden, aber Bitterkeit, Bosheit richtet Unfrieden an. Unfrieden. Und viele, Es ist wie ein Sauerteig. Es bleibt nicht bei dir. Viele werden angesteckt und werden dadurch verunreinigt. Und wenn man sich das Wort im Griechischen anschaut, bei verunreinigt, da steht miaino, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist so mit miaino oder so ähnlich. Ne? Also ich kann kein Griechisch. Aber so. Und das ist eine Verunreinigung im kultischen oder rituellen Sinne. Ja? Und da bin ich ganz schnell beim Alten Testament. Da gibt es ein ganzes Buch über Opfer und Reinigungsvorschriften. Und wenn man sich das mal ansieht, alles musste gereinigt werden, damit es heilig ist vor Gott. Und überall in deinem Leben, das sieht man da so raus, stehst du in Gefahr, dich zu verunreinigen, dich zu entheiligen, aus Gottes Gegenwart zu fallen. Du bist dann nicht mehr gottgemäß, wenn du verunreinigt wirst. Ja? Ich meine, wir wissen, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott durch Jesus. Er reinigt uns, sein Blut reinigt uns. Wir nehmen heute noch das Abendmahl. Ja, das ist ein Stand. Aber trotzdem müssen wir auf unsere Herzen aufpassen und auf unsere Gemeinschaft. Und wir müssen sehen und damit vorsichtig umgehen, was ist in unseren Herzen, was bewegt sich da? Vielleicht nicht mal nur aktuell, sondern was ist eine unheimlich alte Geschichte, die immer noch da ist? Bittere Wurzel, das Böse in deinem Herzen, aufwächst, Unfrieden anrichtet und viele verunreinigt. Und das ist so ein lapidarer Vorsatz, der da steht. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Das ist der Ausweg. Das liest du so schnell, ne? Wir sind ja dabei, ich empfange Gottes Gnade. Ich empfange Vergebung für alles das, was ich Böses tue, für alle meine Schuld, für all meine Vergehen, für all mein Versagen. Gott vergibt mir. Aber in diesem Sinne kommt noch ein anderer Aspekt da rein und darüber werden wir heute Morgen reden. Es kommt der Aspekt da rein, dass du Gnade üben musst. Was du empfangen hast, sollst du weitergeben. Was du an Vergebung empfangen hast, sollst du genauso üben. Du sollst vergeben. Und diesen Zusammenhang erwähnt das Wort Gottes, Jesus, immer wieder. Wir lesen das im Vaterunser. Da komme ich gleich auch noch mal hin. Ich will erst noch mal ein bisschen bei dieser Bitterkeit bleiben. Ne? Also Bitterkeit öffnet dem Feind, dem Bösen, die Tür in dein Herz. Wenn du zulässt, dass das, was dich bitter macht, nicht in die Gnade Gottes kommt. Dass du nicht gemäß der Gnade Gottes damit umgehst. Wenn du das zulässt, wenn du es einfach anschaust und dich darin vielleicht auch so ein bisschen aufhältst in deinem Herzen und immer wieder, ja, richtig, ja, und dem nachgibst und das aufwachsen lässt in deinem Herzen. Bitterkeit führt zu Unfrieden, sagte ich. Gott sagt, jagt dem Frieden nach. Bitterkeit führt zu Verunreinigung. Gott sagt, das Blut Christi will dich von aller Ungerechtigkeit reinigen und tut es auch. Bleibt da drin. Bitterkeit führt zu einer gestörten Gottesbeziehung und auch zu einer gestörten Menschenbeziehung. Bis hin zur Gemeindespaltung. Bis hin, dass man ja, Gemeinschaft allgemein und Menschen meidet. Woran erkennt man? Oder was sind die Ursachen? Ich habe nur mal so ein paar jetzt aufgeschrieben. So, Bitterkeit kann natürlich, als erstes denken wir an Verletzung. Ne? Wenn ich verletzt worden bin, wenn mir jemand einen mitgegeben hat, bewusst oder unbewusst, wenn ich ungerecht behandelt worden bin. Aber ich kann auch einfach enttäuscht sein, ohne dass jemand mir was Böses wollte. Nur ich habe ein anderes Verhalten erwartet und ich werde nicht entsprechend dieses Verhaltens oder dieser Erwartung tatsächlich behandelt. Ich mag total enttäuscht sein von Menschen, weil meine Erwartung anders war. Die Täuschung geht zu Ende. Und ich gehe nicht richtig damit um. Und das nagt an mir, an meinem Herzen und macht sich fest. Da kann Bitterkeit draus entstehen. Oder einfach Unmut. Ne? Im Alten Testament lesen wir das mit Israel. Murren. Ja, das hat ja der Karl-Heinz Theismann auch erzählt. Ne? Da waren die da an dem Ort und klagten, dass kein Wasser da ist. Ja, und dann wurde dann Wasser doch besorgt. Aber zuerst waren sie an so einem Teich. Ja, und das Wasser war nicht genießbar. Und sie nannten den Teich Mara. Heißt Bitterkeit. Da war bitter, das Wasser. So Unmut, Murren oder Hadern und Zank. Alle diese Dinge können zu Bitterkeit führen. Schicksalsschläge oder Leid. Der Hiob, was hat der für ein Leid gehabt? Und es gibt Bibelstellen, da klagt er Gott an. Warte mal eben, vielleicht finde ich das jetzt so. Hiob, Kapitel 9. Er spricht von Gott. Er lässt mir keine Zeit, Atem zu holen, sondern erfüllt mich mit Bitterkeit. Hiob sagt, dieses Leid, Gott erfüllt mich mit Bitterkeit. Er klagt aus seiner Bitterkeit Gott an. Ein paar Verse weiter im Kapitel 10, da kommt das, was Bitterkeit auch anrichtet. Meine Seele ekelt sich vor meinem Leben. Ist das nicht schrecklich? Aber das ist eine Konsequenz aus Bitterkeit. Ekel und Abscheu ist eine Konsequenz aus Bitterkeit. Mein Leben ekelt sich vor meinem Leben. Meine Seele ekelt sich vor meinem Leben. Ich will mich meiner Klage überlassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Und ein paar Kapitel weiter kommt sowas noch mal sowas Ähnliches. Da sagt er im Kapitel 27: So wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert. Und der Allmächtige, der meine Seele betrübt. Ja, was ist das für ein Gottesbild? Herr, mein Gott, du liebst mich, du bist gnädig. Ja, aber da der Hiob hat ein Leben gehabt, das hat plötzlich so Fragestellungen hervorgerufen. Gott, was ist? Wo ist denn deine Liebe? Wo ist deine Gnade? Was machst du mit mir? Wo bist du denn? Bin ich noch dein Geliebter? Nein, bei all dem, was ich sehe, du bereitest mir Bitterkeit. Mein Leben ist nichts mehr wert. Ich ekel mich davor. Leid, Schicksalsschläge. Aber auch, wie wir in Ägypten sehen, das Volk Israel wurde unterdrückt, mit Arbeit belegt, unter Stress gesetzt, unter Druck. Und was steht da? In der neuen Luther-Übersetzung steht, sie wurden darüber sauer. In der alten Übersetzung steht, sie wurden bitter. Sie wurden bitter daran. Wenn du dem nicht entweichen kannst, diesem Stress, diesem Druck und darunter leidest, das ist die Konsequenz für dich, für dein Leben. Da kannst du darum bitter werden, weil du keine Freude mehr siehst in deinem Leben. Und dann natürlich, was ich gerade schon sagte, Verletzung und Schuld. Und du erkennst das an Symptomen. Wenn du plötzlich über die Situation oder über Menschen, die dich enttäuscht haben oder verletzt haben, schlecht redest. Du magst ihnen vielleicht noch mit einem freundlichen Gesicht begegnen, aber kaum sind sie aus deinem Blickfeld verschwunden. Arschloch. Oder hast du die gesehen, wie die sich wieder verhalten hat? Oder der. Du kriegst aber auch so ein scharfes Auge. Alles wird auf die Goldwaage gelegt. Ja, vielleicht, also ich habe das schon bei mir beobachtet, ne? Plötzlich ist eine kritische Haltung da, ein Auge, alles wird genau beobachtet und bewertet. Und sobald da etwas nicht ganz so nach meiner Vorstellung ist, dann sage ich, Mist, die, der, so. Ein Symptom von Bitterkeit, dieses scharfe Auge. Alles mit Kritik belegen und mit Vorwürfen, aber auch bis hin zu einer echten Abneigung diesen Menschen gegenüber. Abscheu, Ekel. Und dann entwickelt sich irgendwie so ganz diffus so eine ganz allgemeine Empfindlichkeit und Reizbarkeit. Kränkbarkeit. Und die Auswirkungen sind eine gestörte Gottesbeziehung. Bitterkeit nicht vergeben, nicht in der Gnade damit Gott, in der Gnade Gottes damit umgehen, führt dazu, dass Gott selbst seine Gnade zurückhält, gehindert wird, zu heilen, zu helfen, zu vergeben. Und wenn wir den Römer Kapitel 2, Vers 1 lesen, da geht es um Richten. Ja, wie kommen wir dazu, Menschen zu richten? Das folgt nämlich auch aus Bitterkeit. Ich richte, ich kritisiere. Und die Bewertung ist die, was richtest du? Du bist doch gar nicht anders. Wer darf richten? Der Einzige, dem es zusteht, ist Gott, weil er nicht, ich sag mal, in Ungerechtigkeit richtet, sondern in Gerechtigkeit und in Barmherzigkeit. Da kommen wir aber gleich noch hin. Und wenn wir dieses Gleichnis vom Schalksknecht oder vom unbarmherzigen Knecht lesen, dann schließen wir daraus zu guter Letzt, derjenige, der nicht vergibt, der in Bitterkeit verharrt, wird finsteren Mächten ausgeliefert. Und das ist nicht ohne. Und das ist auch nicht irgendwie so, also ich ertappe mich manchmal bei diesem Gedanken, ah ja, komm, ne, das, vielleicht darf man das heute gar nicht mehr sagen, aber das ist so. Ich habe ein Beispiel vor Augen. Also ich habe selbst schon erlebt, dass an solchen Kleinigkeiten Gemeinden zerbrochen sind. Ich habe selbst mal in einer Gemeinde war ich mal, die ist nicht mehr da. Es fing mit einer sachlichen, organisatorischen Frage an und war plötzlich auf einer ganz emotionalen und persönlichen Ebene mit den schlimmsten Vorwürfen und hin und her. Und dann gab es eine Spaltung und da war die Restgemeinde. Und naja, der Weg ging dann so, die Gemeinde ist nicht mehr da. Es fing da an dem Punkt, wo plötzlich alte, nicht verarbeitete Sachen wieder hochkamen. Ich habe eine Frau vor Augen, mit der hatte ich beruflich zu tun. Die war in ihren jungen Jahren, das ist eine hübsche Frau, die war verheiratet, hatte eine Tochter. Und dann ging die Ehe auseinander. Und da gab es dann wohl, sie hat das teilweise erzählt, Kriege, also zwischen den ehemaligen Ehepartnern. Und sie hat das auch bewertet. Und sie konnte nicht damit umgehen. Sie war zutiefst verletzt und gekränkt. Und hat sich ungerecht behandelt gesehen, ja, und hat das immer wieder mit sich getragen. Und es kam immer wieder auf den Tisch. Und immer wieder war das präsent. Und dann hat sich das so, wie ich das gerade so beschrieben habe, so verallgemeinert. Sie wurde älter, ja, und sie wurde plötzlich, die war so empfindlich. Die war schnell zu reizen, schnell gekränkt. Hat das aus meiner Sicht auch wirklich alles in sich hineingefressen. Sie hat wirklich sehr gegessen und ging total auseinander. Und dann waren dann immer so Sätze dabei, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und das übertrug sich dann aber auch nicht nur auf ihren ehemaligen Ehemann, sondern plötzlich waren dann auch andere, die eben aus ihrer Sicht Bockmist gebaut haben. Auch in der Dienststelle, Vorgesetzte und so weiter. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Und so wirklich mit Hass. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Also ich habe das mal verknüpft dann, diese Aussage, mit einer gesundheitlichen Entwicklung bei ihr. Die hat teilweise ihr Augenlicht verloren. Sie konnte dann nur noch an einer speziellen PC-Ausrüstung arbeiten. Und es waren noch andere Sachen, die ich jetzt hier gar nicht erzählen will. Aber zu guter Letzt ist diese Frau mit 56 Jahren einsam und verlassen gestorben. An Krebs. Das ist jetzt so, ich sehe da einen Zusammenhang, ist meine Sicht. Ja? Ich sehe da einen Zusammenhang, Bitterkeit. Einen Schlag im Leben bekommen, der einfach das Herz durch und durch durchdrungen hat und das ganze Leben verändert hat. Und jetzt möchte ich so gerne mal auf das Vaterunser kommen. Matthäus 18. Nee, Matthäus 6. Wir kennen das, ne? Jesus wird gefragt, wie sollen wir beten? Und er sagt das Vaterunser. Und dann kommt auch so, was wir heute auch so schön gesungen haben, ne? Wir geben uns ganz hin, dein, ne, ganz auch was es kostet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und dann zwei Verse weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Diese Verknüpfung ist eindeutig. Und Jesus bleibt ja nicht nur bei diesem Gebet stehen, sondern wenn wir dann den übernächsten Vers nehmen, nachdem das Gebet, das er vorgibt, abgeschlossen ist, steigt er da nochmal drauf ein. Er betont das. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Und dieser Zusammenhang, wisst ihr, ganz ehrlich, wir lieben die Gnade Gottes. Wir lieben es, wenn uns vergeben wird. Darüber freue ich mich total, dass ich Vergebung habe von meinem Vater. Aber wie schnell blende ich das aus, dass auch ich gerufen bin, Gnade zu geben, Gnade walten zu lassen, zu vergeben, weil das ist nicht leicht. Je nachdem, was hier passiert, ist das schwer zu vergeben. Und wenn Gott dich herausfordert und sagt, geh diesen Weg um deinetwillen, um unseretwillen, geh diesen Weg der Vergebung. Ja, das ist dieser Zusammenhang. Du wirst den ersten Teil, also sage ich jetzt ungeschützt, ich habe es nicht geprüft, aber ich unterstelle mal, dass du diesen ersten Teil, dass nur wir Vergebung empfangen und nicht auch vergeben sollen, das wirst du, glaube ich, nicht in der Bibel finden. Ich habe etliche Bibelstellen hier stehen, wo das wiederholt wird von Jesus selbst, von den Aposteln, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, vergib, weil dir ist doch auch vergeben. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du auch keine Vergebung mehr empfangen. Und ich sage euch das, wir hören das, was ich eingangs sagte, das meine ich. Wir haben eine Lebensgeschichte. Manchmal schleppen wir Sachen mit uns rum, die uralt sind und verkapselt sind, wo wir gar nicht rangehen wollen, weil wir merken, da ist noch was. Aber wir kriegen vielleicht immer so ein Empfinden. Wenn uns dann die Menschen, die da beteiligt sind, so mal nach längerer Zeit wieder begegnen und du merkst, da kommt was hoch. Oder da möchte ich jetzt gar nicht so mit reden, diesem ekligen Typen. Ich verziehe jetzt, ja, aber ich glaube, ich kenne das und ich bin auch hinterher, jetzt wieder ganz neu motiviert, aber ich glaube, das kennen wir alle. Und es ist gut, wenn wir trotzdem, ich sag mal, wenn da noch was sein sollte, in einer guten Beziehung zu Gott und unserem Mitmenschen stehen, dann heißt das im Grunde, diese giftige Wurzel ist nicht tief. Aber da mag vielleicht noch was sein, was vielleicht doch noch mal irgendwo auf den Altar kommen muss. Ja. Also dieser Zusammenhang ist in der Bibel immer wieder zu sehen. Und ich möchte das nochmal so betonen. Es hängt damit zusammen, dass wir etwas empfangen von Gott. Gott sagt, ich bin dir gnädig. Und ich möchte, dass wenn du mir nachfolgst, mich repräsentierst und nach meiner Liebe, nach meinem Geist handelst, in meinem Geist, dass du auch gnädig bist. Wenn wir uns mal so die Geschichte Israels anschauen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Da ist so die Geschichte gewesen, Israel ist am Berg Sinai oder Horeb und ist, glaube ich, das Gleiche sogar, und empfangen die Gebote. Mose ist auf dem Berg und kaum ist Mose da mal ein paar Tage weg, da bricht das Volk Israel den Bund, macht sich ein Götzen, das goldene Kalb und betet an. Und Gott sieht das und Mose, der bei Gott ist auf dem Berg, der kriegt das von Gott auch sofort gesagt. Die haben ihren Bund verlassen. So lass mich denn hingehen in meinem Zorn. Was ist die Reaktion Gottes? Gott ist verletzt in seinem Herzen. Ich bin zornig. Dieses blöde Volk. Komm, haben sie mir was gesagt, fühlen sich unbeobachtet und schon brechen sie den Bund. Lass mich in deinen Zorn. Und dann springt Mose in die Bresche und sagt, vergib. Er tritt für das Volk ein. Er bittet um Gnade. Und Gott lässt sich drauf ein. Wie wunderbar. Er sagt zwar, ich vergebe und versöhne mich nicht. Ja, ich vergebe. Aber ich bin jetzt nicht mehr mitten unter dem Volk, sondern wenn du mit mir reden willst, dann musst du außerhalb des Lagers ein Zeltchen aufbauen. Dann können wir uns treffen, Mose. So läuft es denn auch. Und dann hat Mose solch eine Begegnung mit Gott außerhalb des Lagers. Und er sieht Gott, Gott offenbart sich ihm in besonderer Weise. Und Gott zieht vor ihm her. Nee, stopp, jetzt bin ich in einer falschen Bibelstelle, aber ist egal. Er begegnet Gott und Gott sagt von sich selber, er offenbart seinen Namen. Da kam der Herr, das ist jetzt Kapitel 34, Vers 5 im zweiten Buch Mose, da kam der Herr in einer Wolke hernieder, trat dort zu ihm, also zu Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Ich habe das mal für mich jetzt bewertet. Gott redet nicht als erstes von seiner Heiligkeit. Ich bin Gott, der Heilige. Nicht als erstes von seiner Gerechtigkeit und dass er der Richter ist und in Zorn und in Allmacht handeln kann. Als erstes spricht er von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Das zieht ihm voraus. Ich bin gnädig. Barmherzig, von großer Güte, geduldig, von großer Gnade und Treue. Aber ich bin auch gerecht und heilig und ich bin ein Richter und ich kann auch strafen. Das hat das Volk Israel erlebt. Aber Gott hat sich, nachdem Mose für das Volk eingetreten ist, zur Gnade reizen lassen. Ja, er hat vergeben. Wisst ihr, und das ist das, was ich glaube, was wir auch in unserem Leben widerspiegeln sollen. Wir empfangen Gottes Gnade. Er könnte in Gerechtigkeit, in Heiligkeit, in richtender Weise mit uns verfahren. Aber er schickt Jesus voraus. Ich will dich erlösen. Es ist Gnadenzeit. Nimm das Angebot an. Dir wird vergeben. Gib es weiter. Ich möchte in dir Gestalt annehmen. Du bist mein Tempel. Ich wohne in dir. Mein Geist ist in deinem Herzen, in deinem Leben. Wenn die Menschen dich sehen, sollen sie mich sehen. Du sollst Licht und Salz sein. Lass dir nicht an meiner Gnade versäumen. Geh nicht an meiner Gnade zurück. Geh nicht an meiner Gnade vorbei. Gnade üben können wir nur aus Gottes Kraft. Wir brauchen seine Nähe und seine Gegenwart in unserem Herzen. Wir müssen aber auch einen Blick dafür haben, was er für uns getan hat. Wisst ihr, ich glaube, die Erfahrung, meine Schuld ist mir vergeben, bewegt mich dahin, mit anderen Menschen auch entsprechend umgehen zu können. Wenn ich ein Empfinden dafür habe, dass ich ein Sünder bin, dass meine Schuld, dass ich sie nicht aus eigener Kraft tilgen kann, dann bewegt mich das dahin oder kann mich dahin bewegen, barmherzig zu sein, weil mir das selber passiert ist. Und genau das wird im Grunde in diesem Gleichnis vom Schalksknecht oder dem unbarmherzigen Knecht angesprochen. Ich will jetzt gar nicht so weit auf diesen Begriff der Schuld eingehen. Ja, es gibt Schuld im ganz alltäglichen Sinne. Ne? Ich habe was gekauft, das ist meine Schuld, dass ich bezahle. Ich habe einen Handwerker, der macht was, meine Schuld, dass ich bezahle. Das Begriff der Schuld. Der Schuldbegriff ist vielfältig belegt. Wenn mich jemand verletzt, dann ist er schuldig an mir geworden. Aber ich bin auch in meiner Beziehung zu Gott in einem Schuldverhältnis. Ich bin schuldig, ein Sünder und bedarf seiner Gnade. Und Schuld ist erstmal nur, schreit danach, dass das Gesetz, das diese Schuld offenbar macht und deutlich macht, dass dem gegenübersteht, wo ich versagt habe, dass das gerechtfertigt wird. Du musst deine Schuld bezahlen. Und wenn ich jetzt mal in den Matthäusbrief einsteige, das Matthäusevangelium ab Kapitel 18, da ist dieses Gleichnis erzählt Jesus das. Und das hängt sich daran auf, dass Petrus fragt, wie oft müssen wir denn vergeben? Siebenmal? Nee, siebenmal, 70-mal. Wir wissen, das ist eine Vollzahl, immer. Wir sollen immer vergeben, so wie Gott das macht. So, und dann erzählt er dieses Gleichnis. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Der wollte abrechnen. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Mit ihrem Leben, mit alles, was da war, sollten die bezahlen, zumindest ein Stück weit. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig. Der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, das ist der König, ne, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und Jesus endet dieses Gleichnis: So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergibt. Da ist der König, das ist das Bild für Gott, unseren Herrn. Und da ist der Knecht, das steht, glaube ich, für den Menschen. Und Gott sagt: Jetzt rechnen wir doch mal ab. Was ist denn da an Schuld mittlerweile hochgekommen? Ja. Und als er anfing abzurechnen, da war da einer 10.000 Talente. Jetzt muss man das verstehen, was verbirgt sich dahinter. Was für ein Maß ist das? Später haben wir gehört, der Knecht hatte einen Mitknecht, der schuldete ihm 100 Denare. Zwei Kapitel weiter lesen wir, dass der Tageslohn eines Arbeiters im Weinberg 1 Denar war. Und hier ist aber die Rede von Talenten. Ein Talent waren 6.000 Denare. Also 6.000 Tage arbeiten, um ein Talent zu haben. 6.000 Tage sind roundabout 17 Jahre. Weiß ich nicht. 6.000 Tage arbeiten. Aber das war ja nicht nur ein Talent, was dieser Knecht dem König schuldete. Es waren 10.000 Talente. 60 Millionen Denare, habe ich ausgerechnet. Und nach dieser Einordnung, Arbeitslohn eines Weinarbeiters, eines Weinbergarbeiters, 60 Millionen Tage arbeiten. Aber das ist ja nicht dramatisch. Man kann es ja versuchen bei dem König. Herr, hab Geduld, ich will dir alles bezahlen. Alles. 60 Millionen, habe ich gerade nicht bei. 60 Millionen Denare. Ein unfassbares Maß. Ein unfassbares Maß. Wisst ihr, in Esra, Kapitel 9, Vers 6, da schreibt der Esra, er betet zu Gott: Herr, unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen, bis zum Himmel hin. Wir können unsere Sünden nicht mehr fassen. Kapitel 9, Vers 6 im Buch Esra. Im Psalm 51 schreibt David, dass er in Sünde geboren ist. Die Sünde ist da. Sie ist von Anfang an mit dem Schuldbegriff jetzt belegt in unserem Leben. Wir kommen damit auf die Welt. Wir sind von Anfang an schuldig, in Sünde geboren. Und kommen da auch nicht raus. Wir können das auch gar nicht abzahlen vor Gott. Wir können das nicht selber heiligen, ihm gerecht werden. Geht nicht. In Sünde geboren. Und Psalm 19, da spricht er sogar von den Sünden. Herr, vergib mir die Sünden, die ich unbewusst getan habe. Denk doch nicht, dass alles das, was du wahrnimmst, nur Sünde ist. Ich weiß nicht, was größer ist, die bewusste Sünde oder die unbewusste Sünde. Wir leben in Sünde. Das Maß unserer Schuld vor Gott ist unermesslich. 60 Millionen Denare. Ich zahl's dir ab. Gut. Und mich freut das so, weil in diesem Gleichnis ist zu sehen, der König will zwar abrechnen, er führt dem Schuldiger vor Augen, du hast eine Schuld bei mir. Und der hatte Kinder und der hatte eine Frau, der hatte einfach gelebt. Dem war die Schuld anscheinend gar nicht bewusst, wenn ich, also ich würde da mal anfangen zu sparen oder was, ne? So, wenn ich so viel Schulden hätte. Aber das war dem anscheinend gar nicht bewusst. Und jetzt fiel er in totale Verzweiflung. Und der König lacht ihn nicht aus. Oder sagt, ja, dann mach mal. Fang mal an, abzuzahlen. Der König sagt: Herr, Herr, Gott, ich bin barmherzig, ich bin gnädig, ich bin geduldig, ich bin groß an Gnade und groß an Treue. Das zieht mir voraus. Ich erbarme dich. Der König ist in seinem Herzen bewegt, voller Mitleid. Und er lässt nicht nur diesen Knecht frei, lässt ihn gehen, steckt ihn nicht ins Gefängnis, sondern er erlässt ihm seine Schuld. Und aus dem Folgevorgang, da können wir sehen, dass er das genauso erwartet. Und ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Ich verrät mich schon wieder hier. Dass er das genauso erwartet. Aber einen Punkt möchte ich da noch ansprechen. Der Knecht, der seinem Mitknecht begegnet, handelte nicht in der Barmherzigkeit, die er erfahren hatte, sondern da steht ausschließlich, er wollte nicht. Er wollte nicht. Vergeben Gnade üben fängt oftmals mit einer Entscheidung an. Das muss nicht immer gleich so auch klingen in unseren Herzen, dass ich vergeben habe. Da mag noch manchmal, gerade wenn wir verletzt sind, wenn alte Geschichten sind oder auch frische, da mag ein Schmerz sein. Da mag ein Schmerz sein, ja? Aber es fängt mit einer Entscheidung vor Gott an. Ich will barmherzig sein. Ich will dir vergeben. Ich will dich aus deiner Schuld entlassen, damit ich selber auch nicht mehr dran gebunden bin. Und als der König das hörte, ich finde das eigentlich ganz schrecklich, fällt er eigentlich in das zurück, was ich so gerade mal so beschrieben habe aus dem zweiten Buch Mose, wie Gott reagiert hat, als das Volk Israel den Götzen aufbaute und Götzendienst trieb. Er wurde zornig. Das verletzt Gott. Das Alte ist da. Zorn! Lasst uns darauf achten, dass wir nicht die Gnade Gottes versäumen, dass wir uns dessen, was der Herr für uns getan hat, bewusst sind, uns das immer wieder bewusst machen, uns bewusst machen, dass wir genauso Bittsteller sind, dass wir genauso schuldig sind, dass wir genauso Empfangende sind. Und lasst uns Gott bitten, dass seine Gnade in unseren Herzen wirkt, dass er uns durch seinen Geist verändert und dass wir Gnade üben können, vergeben können. Und ich möchte euch ermutigen, egal ob 63, so wie ich, ja, ich erlebe das aktuell auch, dass ich an alte Dinge komme und vergeben muss. Mein ganzes Leben lang da. Und Gott schenkt jetzt den Zeitpunkt. Vergib. Und ich will vergeben, auch wenn es schmerzhaft ist. Es ist heilsam für uns. Und mit Blick auf die Gemeinde, es ist heilsam für eine Gemeinde. Wir sollen dem Frieden nachjagen, in Einheit und in Frieden miteinander verbunden sein. Und das bedeutet, dass wir achten, dass nicht eine bittere Wurzel in unseren Herzen und in unserer Mitte aufwächst. Das war mir noch wichtig. So als ich die Predigt von dem Kalle hörte, habe ich gedacht, da möchte ich noch mal drüber reden. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns vorangegangen bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass dir deine Gnade und deine Barmherzigkeit voranzieht, deine große Treue, deine große Güte. Herr, du hast dich uns zugewandt. Hilf uns, Herr, dass wir von dir empfangen, was du für uns hast, Herr, dass wir deine Gnade in Jesus Christus annehmen. Aber hilf uns auch, dass du, Herr, dass wir zulassen, dass du in uns Gestalt annimmst und dass wir, Herr, dir ähnlicher werden und dass wir in deinem Sinne, in deinem Geist handeln, dass wir vergeben, dass wir Gnade üben, barmherzig sind, groß an Treue und Gnade, Herr. In Jesu Namen. Amen. So, Roland, bevor wir das Abendmahl nehmen, hattest du gesagt, du würdest gerne was erzählen.